Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Herzlich willkommen in der Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Supp. Heute zu Gast bei uns in der Sendung ist Markus Jäger. Markus Jägers dritter Roman erzählt die Geschichte einer unwahrscheinlichen schwulen Liebe. Benjamin Innsbrucker, Mitte 30, lebt seit einigen Jahren in Wien. Dort arbeitet er als Sanitäter. Obwohl seine Eltern sich scheiden ließen, hat er eine Kindheit und Jugend erlebt, die ihm ein unerschütterliches Grundvertrauen ermöglicht haben. Im Theater lernt er eines Tages Konstantin, den Direktor des Hauses, kennen. Konstantin ist Ende 40 und stammt aus einer Familie, in der Verdrängung dafür gesorgt hat, dass er einzig in seiner Arbeit Lebensinhalt empfindet. Als er dem lebensfrohen Tiroler begegnet, beginnt Konstantin zu erkennen, dass es nie zu spät ist, wieder Vertrauen zu fassen. Er lernt durch Benjamin, sich fallen zu lassen, in die Liebe und das Leben. Im Laufe einiger Monate kreuzen sich ihre Alltagswege und Sehnsüchte immer öfter, und beide Männer stellen fest, auch unterschiedliche Wurzeln im Leben hindern die Liebe nicht daran, sich ihren Weg zu bahnen.
Ich vermute, da wird euch Markus noch Näheres dazu zu sagen. Der Roman hat nämlich, also zu dem, was ich jetzt sagen möchte, nämlich der Roman hat, glaube ich, auch sehr viel mit seinen beiden ersten Romanen zu tun. Helden für immer war so eine Art Jahrhundertroman, für meine Begriffe eine Hommage an die Generation, die im Totalverbot gelebt hat, erwachsen geworden ist, als Paar glücklich geworden ist, ein bisschen reserviert, aber sehr wohlwollend der jüngeren Schwulenbewegung gegenübersteht, nicht so ganz den Draht findet. Und diese Eigentümlichkeit hat er mit dem Schulterblick so unglaublich treffend beschrieben. Theo wird lauter war eine Coming-out-Geschichte in Tirol in den 90ern. Und das klingt nun bitterer, als es eigentlich ist, denn Theo wird lauter hat sich auch oft im Ton vergriffen. Nicht das Buch, aber Theo. Indem er lauter wird, hat er oft auch Dinge, Repressionen oder ja schlechte Reaktionen unterstellt, die dann, wie zum Beispiel beim Familientreffen, gar nicht gekommen sind. Immer geht's um Liebe, es geht um Probleme bei der Liebe und so jetzt auch beim Kuss im Regen, der schließt im Grunde wie so eine Trilogie das irgendwo ab. Dass jetzt aber uns dieser Roman zeigt, welche Probleme wir in einer Großstadt, in einer liberalen Großstadt wie Wien gleichwohl als Schwule haben können, um unsere Liebe zu finden und das auch irgendwie zuzulassen. Markus, lange Rede. Der Abend gehört dir, denn was alle auch wieder verbindet, wir sehen es schon, ist nicht nur bei der Lesung Musik. Musik spielt für dich eine wichtige Rolle und ich glaube, für deine Bücher ist es nicht der notwendige Schlüssel zum Verständnis, aber er schließt einem dann doch schon einiges auf. Deswegen erzähl es von dir, erzähl uns vom Buch und mach Musik.
Dankeschön. Ja, den lieben Löwenherzen einmal mehr danke für die ehrenvolle Einladung und Ihnen allen danke fürs Kommen. Es freut mich sehr, dass ich meinen dritten Roman heute präsentieren darf. Ich werde ein wenig über die Entstehungsgeschichte dieses Romans erzählen, meine beiden neuen Helden näher vorstellen und, wie der Veit schon angekündigt hat, auch ein bisschen so eine Brücke schlagen zwischen meinen drei Romanen, um ein wenig zu erläutern, welche Bedeutung dieses Buch auch für mich hat. Es ist tatsächlich für mich eine Abrundung einer Trilogie und es ist quasi ein Jahrhundert schwuler Geschichte in drei Romanen. Für mich ist Sein Kuss im Regen, so schaut er übrigens aus, der Roman meiner Lebensmitte, würde ich sagen. Ich habe bei mehreren Lesungen habe ich das auch schon so erzählt. Ich verorte die Lebensmitte grob in den 40ern und bei mir hat die Lebensmitte begonnen mit Anfang 40 mit einer sehr toxischen Beziehung, einer äußerst traumatisierenden Erfahrung. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir gedacht, jetzt schreibe ich einmal eine Liebesgeschichte so, wie ich sie gern gehabt hätte. Zumindest was die emotionale Bindung betrifft und die Authentizität betrifft. Und da habe ich das Ganze dann in die Vergangenheit verlegt und meine Helden für immer geschrieben. Zwei Männer, die sich finden als junge Männer 1936 und ihr ganzes gemeinsames Leben habe ich sie begleitet. Ich habe dann den Roman publiziert und war sehr stolz darauf und habe aber dann massive Schlafprobleme gehabt in dieser Zeit. Und es war dann, die Pandemie hat begonnen und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt in meinem Alltag, dass ich jetzt ein wenig verrückt werde, weil Schlafprobleme massiv waren. Und dann hat die Pandemie begonnen und dann war ich ein wenig getröstet, unter Anführungszeichen, weil die ganze Welt verrückt geworden ist. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich eigentlich schon früher hätte machen sollen. Und zwar habe ich eine Therapie begonnen. Und das war in meinem Fall, wir sind in Wien, der Stadt der Psychoanalyse. Ich habe eine Psychoanalyse gemacht. Und mein Analytiker hat dann irgendwann einmal gesagt, ja, Herr Jäger, schreiben Sie doch einfach einmal über sich selbst, ohne dass man es publiziert oder so. Und dann habe ich immer gedacht, ja, yeah, right. Wenn ich über mich selbst schreibe, dann schreibe ich einen Roman und das ist dann der zweite Roman geworden. Theo wird lauter. Es ist quasi meine Geschichte, aber es ist so meine Geschichte. Ich habe sie so erzählt, wie ich sie gern gehabt hätte. Da sind wir jetzt in den 1990er Jahren im schönen Tirol. Und ich habe dann meine Schlafprobleme halbwegs in den Griff bekommen und habe mich durch die Analyse auch wieder geerdet, bin dann so ein wenig in mir selber wieder angekommen, keuchend und schnaufend und habe dann eines Tages ein wenig das Gefühl gehabt, irgendwas fehlt da noch. Und bin in der Arbeit gewesen. Ich arbeite als Bibliothekar in einer öffentlichen Bibliothek und bin dort zuständig unter anderem für den Belletristikbestand bei uns in der wunderbaren Stadtbibliothek Innsbruck. Und eines Tages habe ich die Aufgabe gehabt, die Sisyphus-Aufgabe eines Bibliothekars, alphabetisieren und aufräumen. Und dann bin ich vor dem Romanregal der Neuerscheinungen gestanden und habe mir dann die neuen Bücher angeschaut, was es da so Neues gibt. Und da waren so viele Romane, die so geprägt waren von großem Drama, Tragödie, Krieg, Flucht, Klimakollaps, die Welt ist schlecht, wir haben keine Zukunft, alles ist hoffnungslos. Da bin ich so seufzend vor dem Regal gestanden und mir gedacht, wenn alles so hoffnungslos ist, wozu soll ich denn dann diese Bücher überhaupt noch lesen? Und habe so seufzend das Gefühl gehabt, ich hätte gern wieder mal eine Geschichte, die einfach nur mal schön ist. Eine Geschichte von zwei Menschen, die sich finden, ganz klassisch. Es war so ein wenig das Reich-Ranitzky-Sujet, der hat einmal gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Themen in der Literatur, die Liebe und den Tod. Und den Tod habe ich mit dem Tod meines Vaters zu jener Zeit hautnah miterlebt und habe mir gedacht, ich glaube, ich schreibe noch eine Liebesgeschichte. Und diesmal sind wir in der Gegenwart. Sein Kuss im Regen schließt also, rundet sozusagen das Jahrhundert ab. Und ich habe mir gedacht, ich habe mit einer Arbeitskollegin geredet, ich weiß ja, das Leben ist ein Theater. Und auf einmal habe ich ein Theater vor meinem inneren Auge gesehen. Und als großer Fan vom schönen Wien war dieses Theater vor meinem inneren Auge natürlich in Wien. Und ich habe dann auch den Theaterdirektor vor meinem inneren Auge gesehen. Er heißt Konstantin, er ist 49, also in der Mitte seines Lebens, zwinker, zwinker. Und er geht auf in seiner Arbeit, alles für sein Theater. Es ist ein kleineres, aber recht erfolgreiches Theater, nennt sich Das Theater, großgeschrieben Das. Und er ist eine hervorragende Führungskraft und er ist ein Macher, ein Checker und alles für die Arbeit. Und man spürt schon am Anfang, was ist denn da dahinter, hinter dieser Fassade? Und an einem Abend haben sie Premiere eines queeren Theaterstücks mit dem Titel Der freie Fall. Er ist recht aufgeregt, steht so am Rand von der Bühne, schaut alles mit. Und die Schauspielerin am Anfang dieser Premiere hat die Aufgabe, zur Bühnenfront zu gehen und sich hinzusetzen. Und er sieht schon, der Stuhl steht zu knapp an der Bühnenfront. Und sie stolpert und taumelt mit diesem Stuhl, kracht sie in den kleinen Orchestergraben. Ein erschrockenes Raunen, der freie Fall zu wörtlich genommen. Er stürmt hinunter und die Rettung ruft, was machen wir jetzt? Und ist die Zweitbesetzung im Haus und hat so seine Führungskraft im Modus der Führungskraft. Und er sieht, dass ein junger Mann aus dem Publikum ist schon in den Orchestergraben, um erste Hilfe zu leisten. Weil dieser junge Mann, er hat den Namen Benjamin, der ist zufälligerweise Sanitäter. Und er ist ein großer Fan des Theaters und schreit oft im Theater und der leistet da erste Hilfe. Und so treffen die beiden im ersten Kapitel aufeinander. Und man spürt vom ersten Blick an schon, irgendwas geht jetzt da ab. Wir wissen so nicht genau was, aber ich glaube, da geht jetzt was los. Und der Konstantin als brave Führungskraft will sich natürlich hochprofessionell bedanken und er lädt den jungen Mann zum Dank ein, ihm eine Führung durch das Theater zu bieten. Der Benjamin glaubt zuerst, das ist eine Gruppenführung, halt wie es halt so ist. Ich selber mache ganz viele Gruppenführungen bei uns in der Bibliothek. Und nein, diese Führung ist, sie sind zu zweit und sonst niemand. Und da würde ich sagen, starte ich doch mit einer ersten Szene zum Vorlesen. Die Schauspielerin hat sich halbwegs erholt, die Zweitbesetzung war im Haus, die Premiere ist gerettet und der Herr Direktor bedankt sich beim jungen Mann für seine erste Hilfe. Sie gehen durchs Theater, Benjamin ist ganz begeistert, wie aufregend. Und irgendwann landen sie dann auch, es ist Abend, es ist niemand da und sie landen auf der Bühne. Plötzlich fiel Benjamin auf, dass er noch immer nicht dazugekommen war, Konstantin seine Frage zu stellen. Er überlegte einmal mehr, ob es vielleicht eine dumme Frage war. War es nicht ein hehres identitätspolitisches Ziel, sich um die Community und nur um diese zu kümmern, damit Menschen sich aufgefangen fühlen konnten, die vielleicht anderswo nicht aufgefangen wurden? Benjamin musste lächeln. Ihm wurde klar, dass er sich immer schon aufgefangen gefühlt hatte. Er war in seiner Familie akzeptiert, er war von seinen Freundinnen und Freunden nicht gemobbt worden, er war von seinen Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit nicht ausgegrenzt worden, er war aufgewachsen mit genau dem, wofür die Community immer gekämpft hatte. Er wurde nur von seinem Freund betrogen. Er beschloss, seine Frage doch endlich zu stellen. Ist der freie Fall nur an Menschen aus der Community gerichtet oder willst du alle damit erreichen? In diesem Moment legte Konstantin seinen Arm um Benjamin und deutete ihm, sich umzudrehen. Benjamin tat, wie ihm geheißen. Sie blickten in einen finsteren, hallenartigen Raum, wo er nur grobe Umrisse der Stuhlreihen erkennen konnte, die in einem sanften Anstieg das Gefühl eines Kinosaals erzeugten. Dunkles Grau verschmolz zu einem versuchten Schwarz und strahlte etwas Mysteriöses aus. Er merkte eine sanfte Aufregung immer intensiver in sich hochkochen. Er konnte es nicht fassen. Er stand auf einer Bühne, wie ein Schauspieler. In diesem Moment deutete Konstantin mit seiner anderen Hand hinter die Bühne. Offenbar hatte sein Techniker doch noch Dienst, dachte Benjamin sofort. Denn ein sanftes Licht im Zuschauerraum ging an und Benjamin sah jene Stuhlreihen, in denen er selbst schon so oft Platz genommen hatte. Aus der Warte jener, deretwegen er so gern in dieses Theater kam. Mit dem Arm des Mannes auf seiner Schulter, der dieses Haus führte. Konstantin flüsterte ihm ins Ohr, stell dir vor, wie du in diese Reihen schaust und alle Plätze sind besetzt, volles Haus, alle fiebern mit den Menschen hier auf der Bühne mit. Benjamin spürte Konstantins Atem auf seiner Wange. Konstantin deutete wie zur Untermalung über die Reihen im Publikum. Glaubst du wirklich, es geht nur darum, wer sich unter diesen Menschen als wer oder was identifiziert? Er sprach mit sanfter Stimme. Zum ersten Mal versuchte er, mich nicht zu beeindrucken, kam es Benjamin in den Sinn. Zum ersten Mal sprach Konstantin nicht als Herr des Hauses. Benjamin konnte nicht anders und schüttelte den Kopf. Er dachte nur, dieser Moment ist wichtig, ohne sagen zu können, warum. Genau, sie sind alle als Menschen hier. Benjamin ließ sich tiefer in Konstantins Arm sinken, mit den unterschiedlichsten Lebensgeschichten, den vielfältigsten Identitäten, den buntesten Dramen. Benjamins Herz pochte. Eine solche Erregung hätte er bei seinen ersten Schritten auf einer Theaterbühne nicht erwartet. Er dachte sofort, dass es sich bei diesem Gefühl wohl um das viel zitierte Lampenfieber handeln musste. Sie sind alle aus einem Grund hier. Benjamin musste mühsam den Impuls unterdrücken, sich umzudrehen und Konstantin zu umarmen. Einfach so, weil er das Verlangen danach verspürte. Ohne Ziel, ohne Hintergedanken, ihn umarmen und er schüttelte den Kopf. Konstantin tippte mit seiner Stirn an Benjamins Schläfe. Die Vertrautheit zwischen ihnen beiden in diesem besonderen Augenblick wirkte wie eine Erinnerung an die Tatsache, dass es im Leben immer wieder auch Überraschungen gibt. Schöne Überraschungen, Begegnungen, die man nicht erwartet hatte, die man gar nicht hätte erwarten können. Sie wollen berührt werden. Und in diesem Moment ist dann doch auch für mich als Autor klar gewesen, okay, die zwei, die führen wir jetzt zusammen, die führen wir jetzt zusammen. Aber die Liebe ist ja nicht so eine, wie soll ich sagen, Schablone oder so in einem Lehrbuch zum Nachschlagen, ein Ratgeber und ist auch keine soziale Regel auf Social Media oder so. Die Liebe ist nicht ganz so einfach und ganz so schlicht, wie wir es manchmal gern hätten. Es ist ein wenig schwierig zwischen den beiden. Konstantin ist erstens einmal knapp 15 Jahre älter als der Benjamin. Und sie beide haben ganz unterschiedliche Sozialisation erlebt. Der Benjamin stammt ursprünglich aus Tirol und ihn hat es damals aufgrund der Liebe nach Wien verschlagen. Diese Liebe hat sich dann als Enttäuschung herausgestellt. Aber er ist ein sehr lebensfroher, ganz ein motivierter junger Mann, der wahnsinnig gern seine Arbeit hat. Er wohnt mit seiner Arbeitskollegin und besten Freundin in einer WG. Und er hat, wie schon angedeutet, ein ganz einfaches Coming-out gehabt. Das war ganz normal, Anführungszeichen. Und der Konstantin hingegen, 15 Jahre älter, stammt aus einer Familie, die in Wien tief verwurzelt ist. Und sein Vater war, hat aus Schweden gestammt und ist ein hochrangiger Geschäftsmann international und Kohle und was weiß ich. Und es war eine sehr emotional kühle Familie. Es war eine sehr distanzierte Bindung zur Mutter und zum Vater. Und er war ein Einzelkind, wie auch der Benjamin. Und sie haben über Gefühle nicht gesprochen, weil Gefühle braucht kein Mensch. Vor allem nicht das Mann natürlich. Und demgemäß war sein Coming-out geprägt von Verdrängung, von Unterdrückung. Als er sich geoutet hat, hat sein Vater mehr oder minder gesagt, dass er Blödsinn. Und hat viele Jahre so getan, als ob das überhaupt, hat er gar nichts gesagt, da ist nichts. Und mit diesen unterschiedlichen Coming-out-Erfahrungen treffen zwei ganz verschiedene Männer aufeinander, die eigentlich nicht zusammenpassen. Und ich habe mir gedacht, das ist mir wurscht, die führen wir doch zusammen. Und bei diesem Coming-out-Thema, das war bei meinem Theo ein Thema, das war bei dem Schulterblick bei den Helden für immer ein Thema. Ich halte das für ein ganz universelles Sujet, wenn es darum geht, die Liebe zwischen zwei Männern zu erzählen, die Bedeutung des Coming-outs. Und ich habe immer wieder auch über dieses Thema nicht nur in meinen drei Romanen geschrieben, sondern auch etwa in meiner Lyrik. Und einmal habe ich eines meiner Gedichte auch vertont. Und das würde ich jetzt gern dazwischen einmal singen. Ich habe dieses Lied auf Deutsch geschrieben und habe es mir jetzt ins Englische übersetzt, weil ich in eine neue Werkphase versuche einzutreten. Ich habe ziemlich viele meiner Texte jetzt ins Englische übersetzt und bin ein wenig international beim Netzwerken. Da habe ich gedacht, ich habe Englisch studiert und jetzt mache ich mal was Sinnvolles mit meinem Studium. Und deswegen ist jetzt das quasi ein bisschen eine kleine Premiere. Ich habe die Texte vor mir liegen, weil ich einmal recht traumatisch einen Auftritt erlebt habe. Da habe ich eines meiner Lieder selbstbewusst gesungen und habe mitten im Lied meinen Text vergessen. Und deswegen habe ich sie zur Sicherheit nur hergelegt. Es geht in diesem Lied, im Deutschen heißt es im Spiegel, in the mirror, geht es um diesen Moment, wenn man sich im Spiegel anschaut und nicht nur sieht, wie man ausschaut, sondern auch spürt, wer man ist. The skin from which I flee chases me like poetry. I crawl in front of mirrors and still I cannot see. The mask I wear in fear tries hard to hide my face. The audience laughs and tries to put me in my place. I try to find the door while sadists scream at me, and then I realize these feet belong to me. I try my best to shut out all their insanity. I dance and laugh away their stupid vanity. The mirrors disappear. Your light will be a mirror, and there will be no fear. Reflections in your life will teach you how to delve into a deeper understanding. The doors inside yourself.
Dankeschön.
Ich habe das Lied einstens geschrieben beim Theo und singe es aber immer wieder, auch wenn ich nicht mit Romanen auf der Bühne bin, weil mir das quasi das Herzensthema ist beim Erzählen dieser Geschichten und auch in meiner Biografie, weil es in meiner Biografie eine äußerst schwierige Herausforderung war. Das war auch das Thema beim Abschied von meinem Vater. Meine Mutter hat irgendwann gesagt, nachdem mein Vater verstorben ist, gell, der Papa hat schon lang gebraucht, was die betrifft. Und ich habe nur traurig gesagt, er hat es bis zum Ende seines Lebens nicht wahrhaben wollen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch das, was du am Anfang angedeutet hast, ganz wichtig, immer auch zwischen den Generationen von Aktivistinnen und Aktivisten ein Bewusstsein dafür zu haben, woher die Community kommt, woher wir kommen, auf wessen Schultern wir alle sitzen. Das war die Generation, ein, zwei Generationen vor mir, die Generation in Helden für immer. Und in diesem Jahrhundert, in drei Romanen, wird das so ein wenig entfaltet. Wenn wir dann bei Konstantin und Benjamin mit diesen Unterschieden ein wenig weiterschauen, ist natürlich, einer ist der Bindungsmutige, der Benjamin, der andere ist der Bindungsängstliche, der Konstantin. Wie führen wir denn die zusammen? Erstens einmal mit ganz viel Drama zwischendurch. Wenn jemand Angst vor Gefühlen hat, dann zieht er sich natürlich zurück und dann doch wieder ein bisschen vor und dann doch wieder zurück, ein bisschen vor. Und so geht es dann ein bisschen dahin, dass sogar ich mir als Autor gedacht habe, Alter, jetzt machen wir weiter. Der Benjamin lässt sich aber nicht beirren, weil er so hingerissen ist von dem Konstantin. Und an einem Abend erhält er eine WhatsApp-Nachricht. Sie haben sich einmal getroffen und es war schon ein erster Kuss, ein unschuldiger Kuss. Und alles ist so wabernd, aufregend. Was passiert jetzt da? Und dann zieht sich der Konstantin zurück. Es tut mir leid, ich will dir nicht wehtun, ich kann das nicht. Und das mit einer WhatsApp-Nachricht. Und dann sagt sich der Benjamin, das lasse ich mir so nicht gefallen, und stapft in einer wilden Regennacht durch Wien, gezielt zum Theater hin. Wenn, dann muss er mir das saugen. Und da passiert dann das, was auf dem Cover, auf dem schönen Cover ist. Und da würde ich sagen, steigen wir dann noch einmal ein. Wo bin ich denn? Er blieb vor dem Theater stehen. Benjamin hatte keine Ahnung, wie lange er im Regen stehen bleiben sollte und wollte. Sein Zeitgefühl schien sich verflüssigt zu haben und mit dem Regenwasser in den Gully gespült worden zu sein. Die Frage, die sich ihm stellte, war nicht, ob Konstantin der Falsche war. Es ging vor allen Dingen um die Frage, wann Konstantin das Theater verlassen würde. Ja, eigentlich auch, ob er überhaupt es heute verlassen würde. Vielleicht war er bei dieser Aufführung nicht dabei. Vielleicht hatte er sich zurückgezogen und sich freigenommen. Nein, dachte Benjamin sofort, das würde Konstantin nie machen. Davon konnte Benjamin ausgehen. Aber was, wenn nicht? Was, wenn ich tatsächlich wie der größte Idiot Wiens durch den Regen gelaufen bin, nur um sinnlos hier klatschnass herumzustehen, fragte er sich mit wachsender Ungeduld. Ich mache mich gern zum Idioten, gestand er sich ein, aber nicht, wenn ich mich am Ende für nichts und wieder nichts lächerlich mache. In diesem Moment öffnete sich die Eingangstür. Eine kleine Gruppe von Menschen kam heraus. Es wurde sofort deutlich, dass es sich nicht um Theaterbesucher handelte. Ein hagerer Mann kroch mit genervtem Gesichtsausdruck unter einen Schirm und eine stark geschminkte junge Frau drängte sich eng an ihm, um ebenfalls nicht nass zu werden. Sie hatten Benjamin noch nicht bemerkt. Vielmehr schienen sie, wie bei einem Bühnenauftritt, auf die Straße zu schweben. Immer in Erwartung eines großen Publikums, das waren bestimmt Schauspieler, dachte Benjamin sofort. Sein Herz begann zu rasen. Hinter den beiden Künstlern kam die Lockenmähne von Konstantins Assistentin zum Vorschein. Er konnte Konstantin noch nicht sehen, wusste aber, dass er das Richtige getan hatte. Ja, dachte er, überzeugt von sich selbst. Er machte sich zum Idioten, aber nur, weil er das auch wollte. Er spürte inzwischen nicht mehr, ob er durchnässt war oder trocken, ob er weinte oder nicht. Er wusste nicht mehr, was er sagen wollte und was nicht. Er wusste nur noch eines, dass er ihn wollte. Plötzlich schob jemand von hinten das junge Schauspielpaar zur Seite und drängte sich ungeduldig an ihnen vorbei. Konstantin hatte wohl erkannt, wer da wie bestellt und nicht abgeholt mitten im Regen stand. Er trat auf die Straße und starrte Benjamin mit grenzenlosem Unglauben an. Was? Konstantin stotterte. Auch Benjamin verschlug es die Sprache. Nach all seinen Überlegungen, was er sagen würde, was er von Konstantin hören wollte, hätte er in diesem Augenblick nicht einmal den eigenen Namen gewusst. Das ist doch... Konstantin blickte ihn ungläubig an und plötzlich wurde ein Schalter umgelegt. Konstantins Assistentin rief amüsiert aus, »Na los, Herr Direktor, der ist wohl für Sie!« Konstantin stürmte auf Benjamin zu. Sie fielen sich um den Hals und klammerten sich wie Ertrinkende, die sich gegenseitig daran erinnern wollten, wie man sich unter Wasser bewegen musste, um nicht unterzugehen. Ihr Kuss schien alles fortschwemmen zu wollen, die hilflosen Kurznachrichten, die Überzeugung, der Falsche zu sein, die Erwartungen, die Ex-Freunde, die Vergangenheit, die Zukunft, die Angst. Benjamin hielt Konstantins Kopf fest und wollte nicht, dass dieser Kuss hier enden würde, während er dabei nur noch eines dachte: Ich wusste es. Und da habe auch ich als Autor dann aufgesagt, endlich. Und es ist aber, wie ich finde, bei so einer Liebesgeschichte ist es nicht genug zu sagen, jetzt haben sie sich, das war's, weg damit. Nein, ich habe mir dann gedacht, wie diese zwei ganz unterschiedlichen Männer, die sich da hier sehr triefend nass gefunden haben, was passiert mit denen am Beginn ihrer Beziehung, wenn sich das entfaltet, diese Liebesgeschichte. Und da haben wir dann das klassische Thema in allen Beziehungen, ob hetero oder homo, der Alltag. Und der Alltag ist immer noch geprägt beim Konstantin von seinem wichtigen Job und ich bin der Direktor. Und der Alltag ist geprägt vom Job als Sanitäter von Benjamin und doch fließt das Ganze ganz langsam, sanft und auch zärtlich ineinander. Und an einem Morgen, Konstantin wartet auf den Benjamin, der vom Nachtdienst kommt mit einem Frühstück und der Benjamin legt sich noch nicht gleich hin beim Konstantin in seinem Haus, sondern sie frühstücken gemeinsam Und da erzählt ihm, Konstantin fragt, wie war der Nachtdienst? Und Benjamin will zuerst nicht drüber reden, die Realität lassen wir jetzt draußen, aber der Konstantin insistiert dann ein wenig und lässt sich von dem Benjamin eine Begegnung von ihm im Nachtdienst erzählen. Und das ist die letzte Szene, die ich jetzt gern lesen würde. Ich muss da ein wenig vorwarnen, mich packt es immer recht emotional bei dieser Szene. Erstens, weil es eine berührende Szene ist und zweitens, weil es eine Erfahrung ist meines Vaters, der im Übrigen auch Sanitäter war. Da habe ich meinen Vater trotz all unserer Unterschiede dann doch auch im Beruf des Benjamins verewigt. Und das, was er ihm hier erzählt, ist eine wahre Geschichte. Matta. Beim Frühstück zuvor hatte Konstantin sich von Benjamins Dienst erzählen lassen. Dieser hatte zunächst versucht, ihr Frühstück nicht mit der Wirklichkeit der Welt zu behelligen. Konstantin hatte aber nicht nachgelassen, denn er hatte bemerkt, dass Benjamin ein großes Bedürfnis hatte, ihm von seiner Nachtschicht zu erzählen. Und dann habe ich es geschafft, den Burschen zu überreden, sich von mir Huckepack tragen zu lassen. Ihr erster Einsatz war zu einer ganz besonderen Begegnung geworden. Ein 5-jähriger Krebspatient durfte nach einem langen Krankenhausaufenthalt endlich nach Hause. Seine Entlassung hatte sich verzögert, weil ein Rettungstaxi ausgefallen war. Benjamin war froh, dass er wieder einmal mit Pia gemeinsam Dienst machen durfte, das abgemagerte blonde Bürschchen und seine von der monatelangen Angst noch immer gezeichnete Mutter hatten es augenscheinlich noch nicht fassen können, dass der kleine Patient endlich erfolgreich auf die Behandlung angeschlagen hatte. Während die Mutter wie versteinert mit gepackter Tasche auf dem Stuhl saß, hatte Benjamin sofort erkannt, dass ihr Sohn leichter zu motivieren war, seine Fassung wiederzufinden. Der Knabe saß bereits zum Transport angezogen auf dem Bett und hielt ein großes Stofftier umarmt. »Aber mein Affe muss mit!« Benjamin hat ihn angelächelt und überwältigenden Respekt für die Prioritätensetzung des kleinen Mannes empfunden. »Natürlich kommt ein Affe mit, der ist sicher dein bester Freund, oder?« Der Kleine hatte breit grinsend proklamiert, ja. Weißt du, was wir machen? Dein Affe setzt sich auf den Rollstuhl, den meine Kollegin schiebt, und du setzt dich auf meine Schultern. Dann könnt ihr beide wie zwei große Helden aus dem Krankenhaus hinausreiten. Was hältst du davon? Benjamin hatte gewusst, dass er damit Vorgaben missachtete und gehofft, dass keine der Schwestern protestieren würde. Aber er hatte sich in den Kopf gesetzt, den Sieg dieses Kleinen mit ihm zu zelebrieren. Das Strahlen im Gesicht des Jungen ließ all seine Erinnerungen an seine Vorschriften im Nichts verpuffen. Er hatte fragend zur Mutter geblickt, die mit Tränen in den Augen lächelte. Pia hatte den Rollstuhl zum Bett geschoben und der Kleine vertraute ihr zögerlich seinen Affen an. Sie setzte das Stofftier auf den Rollstuhl und meinte, so ein toller Affe, einen besten Freund zu haben, ist das Größte. Dabei schaute sie zu Benjamin und zwinkerte ihm zu. Währenddessen ging Benjamin vor dem Bett in die Hocke und der Junge kletterte aufgeregt und zielstrebig an ihm hoch. Aber du musst dich wirklich festhalten, das machen Helden so. Mit verblüffender Sicherheit hob er den kleinen Körper hoch und spürte das Gewicht dieses Helden auf seinen Schultern. Darum liebte er seine Arbeit, hatte er gedacht. Das Klatschen der Schwestern und einiger anderer Patienten in den Gängen befeuerte den Stolz des Kindes nur noch weiter. Im Augenwinkel bemerkte Benjamin, wie der Mutter Tränen der Erleichterung über die Wangen liefen. Er hätte sie gern umarmt, hätte aber nicht gewollt, dass der kleine Held auf seinen Schultern von seinem Siegeszug abgelenkt würde. Konstantin lächelte ihn mit unbändigem Stolz an, als Benjamin ihm von dieser Begegnung erzählte, nebenbei eine weitere Brotscheibe dick mit Butter schmierte und hungrig darüber herfiel. Und so fließen diese beiden Geschichten am Ende ineinander. Und trotzdem ist es jetzt nicht alles nur eitel Wonne natürlich, weil es brodelt natürlich immer auch, dass diese Unterschiede und diese Ängstlichkeiten und Unsicherheiten. Aber, und das ist wahrscheinlich die Konklusion aus all meinen drei Romanen, wenn man ein authentisches Gefühl füreinander hat, dann lässt sich auch das überwinden. Die Schlussherausforderung bei dieser Geschichte, die dann übrigens in Tirol endet, ist eine Einladung, die kommt nämlich von den Eltern von Benjamin. Sie wollen endlich den neuen Freund kennenlernen. Sie sollen doch kommen auf einen kurzen Ausflug, auf ein Wochenende nach Tirol. Und wer dann wissen will, wie ein bindungsängstlicher Mann wie der Konstantin auf so eine Einladung reagiert, sie fahren nach Tirol, aber was da passiert, das darf ich dann einladen, meinen Roman zu lesen. Dankeschön. Einen Abschluss hätte ich dann noch. Ich habe mir heute etwas, also normalerweise schreibe ich immer ein Lied ganz speziell zur jeweiligen Geschichte. Und heute möchte ich das ein kleines bisschen anders machen bei der Abrundung, weil für mich diese heutige Lesung und dieses Buch und der Ort etwas ganz Besonderes ist. Und zwar, also meinen Verleger habe ich schon in Kenntnis gesetzt, und zwar möchte ich ein Lied singen, das davon erzählt, warum ich denn Schriftsteller geworden bin. Dazu möchte ich etwas sagen, und weil mir das wahnsinnig wichtig ist, was ich jetzt gleich sagen möchte, habe ich es mir aufgeschrieben und werde es vorlesen. Normalerweise bin ich der Plauderer, der frei von der Leber redet, aber das ist mir sehr wichtig, das möchte ich jetzt vorlesen. Ich habe heute über drei Romane gesprochen. Drei Bücher, drei Geschichten, ein Jahrhundert. Und damit endet auch ganz bewusst dieses Projekt für mich. Drei LGBT-Romane. Ich bin sehr dankbar dafür. Meinem Verleger Jim Baker für sein professionelles Vertrauen, den vielen Buchhändlerinnen und Buchhändlern wie den Löwenherzen für ihre stete Unterstützung, meinen Leserinnen und Lesern für die Gespräche, für die Wege, die diese Bücher genommen haben. Und ich verabschiede mich davon nicht traurig, sondern stolz und fröhlich. Denn manches darf enden, wenn es fertig erzählt ist. Der eigentliche Grund, warum ich einmal Schriftsteller geworden bin, war aber nie nur Identität und auch nicht das Bedürfnis, etwas zu vertreten. Es war eine frühe Überzeugung, die viele Kinder kennen. Ich werde nicht genügen. Schreiben war für mich lange eine Antwort auf genau dieses Gefühl. Eine leise Art zu sagen, ich nehme wahr, ich erinnere mich und das hat Bedeutung. Dieses Gefühl ist älter als jeder Roman und es ist auch größer als dieses Projekt. Das Lied, mit dem ich heute schließen möchte, ist deshalb kein Abschiedslied, sondern ein Herkunftslied. Und das ist der Grund, warum ich Schriftsteller geworden bin. Es ist eine einmal mehr wahre Geschichte. Da brauche ich aber das hier. Und es ist eine Geschichte aus Tirol. Den Sohn, um auch glaubwürdig zu sein. Erst der Penis bringt den Lohn und sinkt wie ein schwerer Stein in den See der grauen Klarheit, gleich am Rand grauer Idylle, wo der Opa seine Wahrheit führt durch rustikale Stille. Sein erster Enkel geht ihm nach, denn was sonst als nur Vertrauen lässt ein Kind von knapp 2 Jahren auf seine Kinderzukunft bauen. Das Dorf liegt ruhig und vertraut und strahlt freudig in der Sonne. Wer auf Traditionen baut, erlebt als hergebrachte Wonne. Sie marschieren Richtung Hütte, um mit Bauern und mit Bieren die Männlichkeit zu feiern. Und der Knabe lernt durch Schlieren einer Kindheit der Erwartung, die er nicht erfüllen kann. Wer Erwartungen enttäuscht, wird im Leben auch kein Mann. Auf der Wiese steht das Kind und sieht ein übergroßes Tier. Der Knabe wagt es laut zu weinen,
Und Opa will genervt ein Bier. Er zerrt den Knaben ein zum Hof und stellt ihn wütend auf den Boden. Dieses weinerliche Kind hat keinen Penis, keine Hoden. Die Familie lacht über den Witz, denn über Kinder wird gelacht. Der Knabe soll sich nicht so haben und lernt von großer grauer Macht. Die Familie immer hat, nicht nur wenn ein großes Schaf ihn als Erinnerung verfolgt, bis hinein in seinen Schlaf. Das Dorf liegt ruhig und vertraut und schläft matt unter dem Mond. Die Degradierung eines Kindes wird als Tradition belohnt. Wer ein Kind schubladisiert als enttäuschendes Misslingen, wird als Stimme der Erinnerung für immer in ihm auch erklingen. Opa ist nun lange tot und trinkt mit Würmern nun sein Bier. Die Männlichkeit der großen Welt ist auch immer ihre Gier. Das Dorf ist längst Vergangenheit und das Kind wurde zum Mann, der die Wahrheit von Familie ohne Angst benennen kann. Während all die großen Männer Lust verspüren an den Kriegen, wird nicht große Männlichkeit, sondern großer Wahnsinn siegen. Wird nicht große Männlichkeit, sondern großer Wahnsinn siegen.
Dankeschön. Ein kleiner Batzerkett dazu.
Markus Jäger hat mit seinem neuen Roman Sein Kuss im Regen eine unwahrscheinliche Liebesgeschichte geschrieben, die er uns in einer Lesung mit Musikbegleitung vorgestellt hat. Auf Fragen aus dem Publikum geht der Autor nunmehr ein.
Ich habe einige Pläne, was meinen sonstigen Alltag betrifft. Ich werde wahrscheinlich im Herbst wieder studieren. Und es ist das Schreiben eines Romans eine rechte Herausforderung, eine Anstrengung. Und zusammen mit einem Brotberuf, den man ja auch braucht, ist das alles dann ein wenig ein Zeitmanagement-Thema. Ich werde immer schreiben, ich schreibe auch jetzt weiter. Ich möchte jetzt vor allem meine bisherigen Texte, das ist so am Ende einer Lebensmitte, ist so ein bisschen diese Rekapitulation. Ich habe mein Archiv ganz genau durchgeschaut, Texte, die ich vor vielen Jahren geschrieben habe, Lyrik, Kurzprosa, Essays. Und für mich ist so momentan in dieser neuen Werkphase die Frage, was von diesen alten Texten gilt für mich noch, was möchte ich verfeinern, möchte ich feilen, möchte ich mitnehmen in die zweite Lebenshälfte und dabei auch gleichzeitig ins Englische übersetzen. Es passiert natürlich auch ganz viel Sonstiges, was die Literaturwelt betrifft. Die künstliche Intelligenz, in die wir alle hineingleiten, mit allen Ängsten und Sorgen, die da sind, die möchte ich gern ein wenig aus der Distanz erleben und mich nicht in monatelange fast Burnout-Phasen stürzen, um einen neuen Roman zu schreiben, während eine Technologie zur Konkurrenz wird, die das mit einem Klick macht, jetzt vereinfacht formuliert. Also das spielt ein wenig eine Rolle. Und ich habe tatsächlich, in meiner Familie, gerade bei diesem Schlusslied, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich mich erklären muss. Dass ich mich erklären muss als der ich bin. Dass ich mich erklären muss in meiner heteronormativen, katholisch-konservativen Tiroler Familie. Dass ich mich erklären muss aufgrund meiner Homosexualität. Dass ich mich auch in der Community, bei all den Streitereien, die in der Community immer wieder wieder im Gange sind, dass ich mich erklären muss als Gay White Privilege und solche Sachen. Und ich habe jetzt ein wenig den Punkt erreicht für mich, und da haben mir diese drei Bücher wahnsinnig geholfen dabei, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich nicht mehr erklären möchte, was dieses Thema betrifft. Ich habe schwule Figuren, lesbische Figuren, auch Transfiguren in Geschichten, Romanprojekten, die immer wieder vorkommen. Aber es ist für mich jetzt so, nach einem Jahrhundert sozusagen, ist es für mich jetzt Zeit, ein wenig to come out a little, auf vertiefte Art und Weise, und andere Themen zu erkunden. Aber das Schreiben tritt ein wenig in den Hintergrund, in die Position des Beobachters auch in einer Literaturwelt, die habe ich jetzt auch sehr an vorderster Front erleben dürfen, bei ganz vielen Lesungen auf der Frankfurter Buchmesse, in Buchhandlungen, in Bibliotheken, ganz vielen Gesprächen mit Leserinnen und Lesern und vor allem natürlich auch in meinem Brotberuf als Bibliothekar. Da sind Entwicklungen der Ökonomisierung, da sind Entwicklungen aktuell der Amerikanisierung, würde ich jetzt sehr vereinfacht sagen, die, wenn man dachte, mich mit allzu viel Inbrunst in meiner kostbaren Zeit, die beim Älterwerden ja etwas schmäler wird, habe ich beschlossen, dass mit Sein Kuss im Regen hier ein großes Projekt mal endet. Wenn ich in Pension bin als Bibliothekar, weiß ich nicht, was dann noch alles kommt, aber das ist so ein bisschen die Motivation dahinter.
Auch Veit-Georg Schmidt, den wir schon zu Beginn der Sendung bei der Einleitung gehört haben, hat ebenfalls noch eine Frage an den Autor.
Du hast in jedem Roman im Grunde so eine Art Leitmotiv. Ja. Also der Schulterblick bei den Helden, die Stimme beim Theo und das Berührtwerden jetzt im letzten Roman.
Genau.
Sind das für dich, bilden diese drei Leitmotive auch für dich irgendwie, stehen die für, also zusammen auch nochmal für was? Oder hast du sie, was ich völlig in Ordnung fände, auch rein funktional für die Konzeption der Romane jeweils genommen? Sie sind aber, finde ich, in den Romanen so wichtig, dass ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ja, jetzt sind, also auch dieses Berührtwerden, das ist jetzt noch mal so, das ist es jetzt noch mal ganz zusammengefasst, was für dich ist. Wie stehst du zu diesen Leitmotiven?
Dieses Berührtwerden ist tatsächlich ein wenig diese Kulmination aus den eigenen Erfahrungen. Die Leitmotive, der Schulterblick in meiner frühen Phase des Coming-outs, war auch ich geprägt von diesem Schulterblick. Ich habe mehrfach erlebt, dass ich angespuckt wurde, bedroht wurde und degradiert wurde. Und also ich erinnere mich an Szenen in einer Gasse in der Altstadt, sowas wie du Kretter schlagen und dann Hitler hat es das nicht gegeben und so. Das ist, wenn man 19, 20 Jahre alt ist, ist das natürlich auch etwas alt, sage ich ja, so what. Aber wenn man ein junger Mensch ist, der eben so wie auch der Konstantin aus einer Familie kommt, wo über Gefühle und Ängste natürlich nicht allzu viel gesagt wird, war der Schulterblick für mich tatsächlich am Beginn meiner eigenen Geschichte ein Motiv, was mein Leben auch geprägt hat, eine Zeit lang. Und dann war es ganz ähnlich wie beim Theo, dass Musik, Kreativität und auch bald das Schreiben, deswegen habe ich da die Musik eingebracht, zum Ausdruck der eigenen Emotionen eine Tür geöffnet hat. Deswegen war das ein Sujet im zweiten Roman. Und irgendwann in der Mitte des Lebens kommt man dann eben zu dem, ja, was geht's eigentlich? Es geht eigentlich nur um etwas ganz Universelles, nämlich, dass Menschen immer in irgendeiner Form berührt werden wollen. Und deswegen sind diese Leitmotive autobiografisch verwurzelt, aber ich habe sie versucht, literarisch umzusetzen, weil ich auch glaube, dass wenn man einen Roman liest, wenn man eine Romangeschichte verfolgt, 250, 300, 350 Seiten, dass es auch immer einen roten Faden braucht, an dem man sich nur implizit, aber immer so ein wenig weiterhandeln kann, um diese Geschichte zu erzählen.
An der Stelle euch herzlichen Dank fürs Kommen. Markus, ganz herzlichen Dank dafür, dass du wieder deinen Roman bei uns vorgestellt hast. Und uns allen jetzt noch einen schönen Abend und dass die Gespräche, die diese Bücher anstoßen können, weitergehen.
Dankeschön. Dankeschön.
Das waren Veit-Georg Schmidt in einem Gespräch mit Markus Jäger, der uns seinen neuen Roman »Sein Kuss im Regen«, eine unwahrscheinliche Liebesgeschichte, vorgestellt haben und sie mit Musik begleitet hat. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Peter Supp.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.